Ja, Dankeschön. Herzlich willkommen. Offensichtlich scheint das eine sehr relevante Frage zu sein, die ich hier aufgestellt habe. Wenn ich so in den Hörsaal gucke, stellen sich die Frage offensichtlich die eine oder andere Person neben mir. Ich will einfach mal so zeigen, ja, was ist OpenStreetMap jetzt eigentlich? Karte, keine Karte. Schauen wir mal. Steig mal ein. Das ist, wie gesagt, immer so ein bisschen umstritten, wen man fragt, kriegt man entsprechende Antworten. Ich habe hier mal 3 Fragen zur Auswahl gestellt. Na, ist OpenStreetMap ein fertig konsumierbares Produkt? Ist OpenStreetMap eine Kartenansicht? Und ist OpenStreetMap eine Datenbank? Ich werde die Fragen jetzt gleich nochmal wiederholen und bitte nur einmal zur Frage melden, wenn ihr sagt, das ist zutreffend. Ich werde nur gefilmt, ihr nicht. Ne? Also fühlt euch frei, so zu antworten, wie ihr denkt. Okay, wer ist der Meinung, OpenStreetMap ist ein fertig konsumierbares Produkt? Ah, immerhin ja, mehr als eine Handvoll, unter 10, ja, okay, ah, vielleicht 10. Gut, nächste Frage, wer ist der Meinung, OpenStreetMap ist eine Kartenansicht? Ja, das ist so ähnlich, ein bisschen mehr wie bei konsumierbarem Produkt. Und wer ist der Meinung, OpenStreetMap ist eine Datenbank? Das ist eine deutliche Mehrheit. Die waren alle schon am OpenStreetMap-Stand heute. Und wer enthält sich? Okay, wir haben auch noch ein paar Enthaltungen. Andere Meinungen im Anschluss an die Veranstaltung. Gut, habe ich erstmal so ein Bild. Dann, vielleicht hat jetzt jemand bloß so mitgestimmt, weil er dachte, Mensch, die heben alle die Hand, mache ich mal mit. Wer hat noch nie was von OpenStreetMap gehört? Gut, man merkt, man ist auf den Linux-Tagen. Wer hat schon mal OpenStreetMap.org und OpenStreetMap.de genutzt? Aha, das sind quasi alle. Wer hat eine App auf dem Smartphone, wo er denkt, das benutzt OpenStreetMap. Ja, das sind auch relativ viele. Wer hat schon mal Fehler bei OpenStreetMap gemeldet? Ja, das sind auch ein paar. Jetzt kommt die spannende Frage. Wer hat einen Account? Weil das ist nicht deckungsgleich zwingend. Aber hier im Hörsaal schon eher. Ja, ja. Okay. Wie man Fehler meldet, ohne einen Account zu haben, erkläre ich auch noch im Laufe der Veranstaltung. Aber Account lohnt sich natürlich auf jeden Fall. Ne? So, wer hat schon mal bei OpenStreetMap beigetragen? So, jetzt die Mapper. Oh, auch viele. Sehr schön. Ist ja quasi ein Heimspiel. Ja, damit sind wir dann schon mal so durch, dass ich ungefähr weiß, wen ich hier vor mir habe. Gucken wir uns nochmal das Datenbankmodell an. Ja, keine Angst, wird nicht kompliziert. Informatiker brauchen 5 Symbole, um die Welt zu erklären. OpenStreetMapper brauchen nur ein Key-Value-Paar oder ein paar mehr davon. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ja, wie viele Objekte gibt es jetzt in der Datenbank? Ja, das sind 10 Billionen, 11 Billionen. Wie viele Keys haben wir? Milliarden, Entschuldigung. Ach, so viele Nullen, ich habe extra Punkte gesetzt. Ne? Und dann jetzt tatsächlich Key Values, um die Welt zu beschreiben. Wie viele Keys haben wir unterschiedliche in der Datenbank? Ja, ein bisschen mehr als 100.000. Und Values, offensichtlich scheint die Welt sehr vielfältig zu sein, nachdem man den richtigen Key gefunden hat. Da sind es paar mehr, da sind es 170 Millionen und ein bisschen drüber hinaus. Dann das Spannende, ich habe ja gesagt, man kann Key-Values kombinieren, also Key mit verschiedenen Values und dann mehrere Key-Value-Paare nutzen, um ein Objekt zu beschreiben. Ja, da sind wir dann wieder bei 3 Milliarden. Wen das alles interessiert, Fußnoten kommen dann ganz zum Schluss auf der letzten Folie. Folien lade ich auch hoch, kann man dann entsprechend auch nochmal nachklicken und sich vertiefen. Das waren die ersten Zahlen. Jetzt kommen die nächsten Zahlen so zur Einleitung. Ne? Denn wie hat sich das so entwickelt? Unterschiedliche Keys in der OpenStreetMap-Datenbank. Ja, offensichtlich ist OpenStreetMap noch nicht fertig mit dem Erfassen der Welt. Die Keys nehmen weiter zu und es werden offensichtlich immer noch neue Keys benötigt, um Objekte, die man da draußen in der Welt findet, zu beschreiben. Weil sie da sind? Nein, das sind vermutlich irgendwelche Systemausfälle. Ne, man sieht auch, die Karte beginnt ja erst im Jahre 2013, das ist dann sozusagen, davor ist das dunkle Zeitalter. Bis dahin hat man gesagt, ja, das ist ein nettes Projekt. Ne? Und dann hat man irgendwann gesagt, Mensch, das Projekt scheint sich weiterzuentwickeln, wir speichern auch mal die statistischen Daten. Also man könnte die jetzt auch davor noch nacherheben sozusagen aus den vorhandenen Datenbanken. Aber ab 2013 hat man gesagt, okay, das Projekt lohnt sich weiter zu beobachten. Wie viele Values haben wir in der Datenbank? Ja, auch bei den Values sehen wir, dass es da weiter Wachstum gibt und wir sehen auch da die gleichen Lücken, also spricht für einen Systemausfall. Wo wird gemappt auf dieser Welt und wie intensiv? Also wo werden Key-Value-Paare erfasst, verbessert, ergänzt? Europa ganz weit vorn, sieht man auf dieser Heatmap, aber auch in Asien ganz gute Aktivitäten. Japan, Indonesien, Indien, Afrika, Zentralafrika, auch gut gemappte Orte und dann natürlich Nordamerika auch gut dabei. Wer erfasst das? Natürlich die OpenStreetMapper und ja, es werden immer noch mehr, ja, die Kurve steigt, es kommen Leute dazu, es hören Leute auf, also das ist kumuliert über alle Accounts, die es in der Datenbank gibt, aber ich kann euch sagen, OpenStreetMapper sterben nicht aus. So sieht's aus mit den Edits in der Datenbank, also jeden Monat so zwischen 40.000 und 50.000 Accounts aktiv. Derzeit, die also Daten ergänzen, verbessern und so weiter und so fort. Wie viele Änderungen nimmt ein durchschnittlicher Mapper im Monat so vor? Es schwankt sehr stark, weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch Untersuchungen, die das nach Jahreszeit irgendwie untersuchen, aber so zwischen 30, 40, 50 Edits macht, wenn ein Nutzer seinen Account aktiviert, dann so um die 40, 50 Edits. Dazu noch ein Trivia. Es gibt auch ein paar Mapper, die sind sehr lange und sehr intensiv unterwegs. Ein Kollege seit 11 Jahren, ununterbrochen jeden Tag mindestens einen Edit in der Datenbank. Dicht gefolgt, ne? Ein paar Monate später, 4 Monate später der nächste. Liefern sich also quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn ihr in die Datenbank guckt, die da verlinkt ist, oder in die Statistik, die da verlinkt ist, werdet ihr sehen, dass am 15. bis 17. eine Lücke ist bei diesen Mappern. Da können die aber nichts davor. Die hätten sicher gemappt, wenn sie konnten, aber da war leider die OpenStreetMap-Datenbank down. Das ging dann nicht. Aber da wollen wir gerecht sein und sagen, die hätten gemappt. Also die Serie dauert an. Es lohnt sich zu beobachten. Gut, das war's für die Statistikfreaks. Jetzt kommen wir zu den Kartendarstellungen. Davor ein Disclaimer. Die Auswahl, die ich jetzt zeigen werde, ist rein subjektiv. Es ist keine Aussage darüber, dass die Arbeit von anderen, die irgendwelche Daten visualisieren, nichts wert ist. Es kann einfach sein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht bemerkt. Das ist so meine persönliche Auswahl. Ich habe jetzt auch im persönlichen Gespräch mit den Kollegen am OpenStreetMap-Stand gemerkt, gefragt, was sind denn deine Top 5 Karten bei OpenStreetMap? Ja, jeder hat irgendwie so ein paar andere Favoriten. Also das sieht so aus, als könnte ich davon eine Fortsetzung machen von diesem Vortrag, weil da waren auch so ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, oh ja, nee, kannst du auch noch nicht. Lohnt sich ja auch mal einen Blick. Ja, schauen wir mal. Aber, na, ihr seid ja alle neugierig auf die Karten. Bevor wir damit anfangen, vielleicht nochmal, was ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet habe, OpenStreetMap und die Mitwirkenden sammeln also diese Daten. Entweder sie laufen draußen rum, sie nutzen Luftbilder oder Straßenaufnahmen. Und diese einzelnen Edits werden alle in der Datenbank zusammengeführt. Diese Daten bilden dann die OpenStreetMap-Datenbank. So, jetzt müsst ihr noch ein bisschen leiden. Jetzt kommt das, was dem Juristen, also mir, Spaß macht. Die Datenbank wird lizenziert unter der ODBL, der Open Database License. Ist eine virale, also eine Copyleft-Lizenz, die aber eine Besonderheit hat. Ja, ihr kennt das aus dem Softwarebereich vielleicht mit der GPL, wenn ihr euch da mit Quellcode bedient, müsst ihr eben auch Copyleft, das, was ihr verbessert, hinzufügt, wieder freigeben unter den gleichen Bedingungen. So ist es bei OpenStreetMap auch, aber nur auf der Datenebene. Wenn ihr Daten nehmt und macht daraus eine Karte, dürft ihr die Kartenansicht unter eine eigene Lizenz stellen. Man kann also, wenn man will, auch auf Basis der Karten ein Geschäftsmodell bauen. Muss man aber dann ein bisschen, wird es natürlich für Juristen auch interessant. Wie ist das? Wann ist es noch eine Datenbank? Wann ist es nur eine Karte? Das ist alles manchmal ein bisschen schwierig. Also vorher gegebenenfalls nochmal genau in der Lizenz nachlesen. So, hier ist es nochmal visualisiert. Also, wenn man sich Daten aus der Datenbank holt und irgendwas auf Datenbankebene macht, ist man immer in der ODBL drin. Wenn man daraus irgendein Produkt macht, eine Papierlandkarte, eine Online-Landkarte oder sonstiges irgendwie mit den Daten visualisiert und macht, dann kann man da eine eigene Lizenz drauf tun. Wenn man aber Daten hinzufügt zu der OpenStreetMap-Datenbank, dann werden die gegebenenfalls auch von der viralen Lizenz vom Copyleft erfasst. Das ist dann wie beim Programmcode. Selber operieren und Lizenzen vergeben darf man nur auf der Visualisierungs- oder eben auf der Produktebene, nicht in der Datenbankebene. Da könnte ich jetzt noch, sagen wir mal, 2 Stunden weiterreden, aber ihr wollt ja alle Karten sehen, also machen wir hier mit dem rechtlichen Teil Schluss. Ihr wisst jetzt, dass es den gibt und dass der wichtig ist. Und jetzt kommen wir zu den Karten. Ich habe das so ein bisschen unterteilt in länderspezifische Kartenstile, themenspezifische Kartenstile und dann noch was anderes. Das ist quasi das, was ihr seht, wenn ihr auf OpenStreetMap geht. Das reimt sich sogar. Also nein, es kommt darauf an, wo ihr hingeht. Nämlich, wenn ihr auf openstreetmap.de geht, seht ihr hier ganz links, oder von euch aus gesehen? Nee, von euch. Auch. Von euch ist es auch links, ja, genau. Auf der linken Seite seht ihr den deutschen Kartenstil, in der Mitte, wie der Standardkartenstil in Frankreich aussieht und rechts ist der Kartenstil, wie ihr ihn auf openstreetmap.org seht. Ne? Und das ist ja dann so auch das, was die Kartografen so voneinander unterscheidet, dass jeder so ein bisschen anderen Schwerpunkt liegt. Jeder findet das eine oder das andere ein bisschen netter und entsprechend hat man eben für jeden Geschmack so seine eigene Karte. Ihr seht also schon, OpenStreetMap ist auf jeden Fall nicht nur eine Karte und nicht nur ein fertig konsumierbares Produkt, sondern hier haben wir zwar fertig konsumierbare Produkte, aber eben ganz verschiedene. Zwischenfragen. Ja.
Wenn man jetzt über Deutschland reinguckt, geht man auf Frankreich, hat man dann trotzdem den deutschen Kochen hier?
Man kann nicht auf OpenStreet, also die Frage war, wenn man auf OpenStreetMap Deutschland reingeht und dann auf Frankreich und dann eine Frankreich-Karte anguckt, ob man dann auch den deutschen Stil sieht. So funktioniert es nicht. Man geht auf OpenStreetMap.fr, dann sieht man den französischen Stil. Man geht auf OpenStreetMap.de, da hat man den deutschen Stil. Und man geht auf OpenStreetMap.org und man hat den internationalen Stil. Es gibt natürlich Kartenseiten, wo, das sind aber nicht diese Seiten, wo man dann auch andere Stile einbinden kann. Also wo man dann auf der linken Seite irgendein Menü hat und sagt, ich möchte den und den Kartenstil haben oder das und das Thema, kommen wir aber gleich noch dazu.
Ist in Frankreich die Zufahrt zur Autobahnauffahrt noch nicht fertig oder warum ist das da grün?
Nein. Man sieht es ja, in Deutschland ist es mit weißen Streifen innen. Das ist eine quasi Schnellstraße, zweispurig ausgebaut mit grünem Mittelstreifen. Und das stellt halt jedes Land anders dar. Ne? Das ist eine Entscheidung des Kartografen. Aber grün, müssten wir doch sagen, warum sind die Straßen alle rot? Darf man da denn überhaupt fahren? Also, dass man auf einer grünen Straße fahren kann, ist doch intuitiv. Themenspezifische Karten. Ne, jedes Thema, das werden die Kartografen hoffentlich ohne weiteres bestätigen, verlangt einen eigenen Stil. Einen sehr schönen Stil für topografische Karten hat die Open Topo Map. Ne, also die hat halt die TK50, den TK50-Stil in Deutschland sich zum Vorbild genommen und ist halt sehr klar, gut lesbar mit starken Kontrasten. Mit starken Kontrasten. Dann anderes Thema. Eigentlich keine so richtig thematische Karte ist OpenSeaMap. Da hat man quasi eine normale, ich glaube es ist die internationale Karte als Hintergrund und hat quasi die Symbole für die Seefahrt obendrauf gepackt. Ne? Zur Navigation nicht geeignet, aber wenn man eben zum Beispiel seine Route, die man gefahren, gesegelt ist, nachvollziehen will, ist das halt nochmal schön, dass man das hier angucken kann. Ich sehe gerade auch Steine eingezeichnet. Also es wird auch immer detaillierter. Ich nehme mal nicht an, dass die Steine hier im Wasser per Hand gemappt worden sind. Aber vielleicht gibt es da ja auch eine Tauchergruppe im OpenStreetMap, die sich das zum Hobby gemacht hat. Ganz spannend an dieser Karte, es gibt da quasi noch ein paar Seitenprojekte bei OpenSeaMap, die sich auch mit der Tiefenvermessung beschäftigen. So, jetzt muss ich mal gucken. Meeresprofil möglicher. Wassertiefen, hier. Wassertiefen 10 Meter. Da kann man also auch mit sich ein Gerät holen, was dann mit dem Tiefenmesser die Daten georeferenziert speichert. Und die kann man dann auch entsprechend in die Datenbank hochladen. In Stralsund sieht das sogar schon ganz gut aus. Da scheint es einen Angler zu geben, der relativ viel mappt. Ne? Hier in diesem Kurvenbereich kann man also genau sehen, wo ist das Fahrwasser und wo wird es flach, wo kann man dann also per Fuß den Enten guten Tag sagen. Das ist hier schon sehr schön aus der Karte erkennbar. Ich weiß nicht, ob... Wie bitte? Mir wird zugerufen, Meeresprofil wäre auch noch sehenswert. Da ist das Meeresprofil und wir nehmen die Tiefenlinien raus und das Meeresprofil rein. Nach Gibraltar. Oh ja, okay. So, also wer schöne Karten mit Tiefen braucht, ne, das sind keine original OpenStreetMap-Daten, sondern wie wir gerade gehört haben, eben aus externen Quellen hinzugefügt, aber wie wir sehen, auch sehr schön. Gut, und dann thematische Karten, mal was ganz anderes, der Starman-Stil, proprietärer Kartenstil, einfach Karte im Stil einer Aquarellzeichnung eines Wasserstils. Ist ganz nett, also zu nichts brauchbar, aber schön anzusehen. Und, weil wir eben gerade drüber sprachen, diese ganzen Karten, wenn man sich die als Poster an die Wand hängen will, für diesen Fall sei der Service OSMATIC empfohlen, wo man quasi selber aus, also vorhandene Kartenstile, sich seine eigene Karte im Großformat, reicht von A4 bis 2A0, als PDF, SVG oder was auch immer ausgeben lassen kann und dann ausdrucken oder auf den Laptop legen. Keine Ahnung, was man damit sonst noch so machen kann. War ganz nett mal auf der FrostCon. Also muss dazu sagen, Leute, die mit Papierkarten arbeiten, ne, das ist meine Generation Plus. Bei der FrostCon stand jemand deutlich unter 20 Jahren bei uns am Stand. Da hatten wir den Drucker und meinte, kann ich eine Karte haben? Und wir haben uns schon alle so angeguckt. Okay, ein junger Mensch, der Papier an Karten. Die nehme ich für meinen Opa mit, der freut sich. Genau, also man wird dann hier einen Plan erstellen. Dann wird man da quasi auch mit dem Menü durchgeführt. Man wählt sich erst den Kartenausschnitt hier aus. Dann das Layout und hier beim Layout kann man eben kann man erstmal sagen, ob man eine Karte mit Index will oder ob man sich vielleicht sogar einen Atlas, also ein mehrseitiges Stück herstellen lassen will. Und was für ein Index? Dann der Stil und hier hat man dann eine extrem breite Auswahl. Also jeder, der hier in diesem Vortrag noch irgendeinen Kartenstil vermisst hat oder so, guckt sich einfach das da an. Das ist eine super Zusammenstellung von Karten, die es so auf OpenStreetMap-Basis gibt. Es gibt dann auch so ganz, können ja mal ein paar nehmen, die ich noch nicht genannt habe, Special Interest, die Topomap ist hier zum Beispiel so. Schwarz-Weiß-Stil, ne? Graue Farben. Okay, ist jetzt nicht so. Was haben wir hier noch? Mit irgendwas mit Blau. Aber was es auch gibt, ne? Orientierungslaufkarten. Also OpenStreetMap-Daten kann man auch so auswerten, dass sie für Orientierungslauf geeignet sind. Was haben wir hier? Ja, also einfach mal reingucken, ist ganz spannend, was es da alles so gibt. Man kann dann noch ein paar Overlays drüberlegen, wenn man will, Golfplätze, Gaslaternen, Höchstgeschwindigkeiten, Überwachungskameras, Hydranten. Bahnsignale. Nö, scheinbar nicht, aber ne, jeder kann mit den Karten machen, was er will und der Entwickler von OSMATIC wird das vielleicht dann gegebenenfalls aufnehmen. Dann wählt man hier quasi das Papierformat seiner Wahl, wie gesagt, bis zu 2A0, also das ist dann schon was relativ Großes für Kartenplotter. So, und dann ist man quasi fertig und dann kann man es sich ausgeben lassen.
Oder auch mit eigenen reinpacken, also im Sinne von die Karte für meine Urlaubsreise, die ich da in Dank genannt
werde. Die Frage ist, ob man einen eigenen GPS-Track hochladen kann und auf die Karte mitlegen. Meines Wissens nicht. Nee, guck selber nochmal nach, ob es da irgendwas gibt, ob man einen eigenen, ob man, doch, ich glaube, es gibt irgendwas, wo man einen Upload, wo man noch einen eigenen Layer drüberlegen kann. Aber habe ich jetzt nicht im Kopf, gegebenenfalls nochmal nachgucken. So, das war jetzt so der Grundsatz, was für Kartenstile, so mal ein ganz grober Einblick. Ne? Da sind ist in der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Jetzt noch so, was haben wir noch für Daten und was kann man damit für mehr oder weniger tolle Sachen machen? Warum ist OpenStreetMap so toll? Ja, es folgt der Werbeblock. Weil wir erheben gegebenenfalls auch Daten, die niemand sonst hat. Weil wir geben nicht vor, welche Daten relevant sind. Jeder, der meint, dass irgendwelche Daten spannend sind, sollte natürlich dokumentieren im Wiki, wie die Daten erfasst werden und was das jeweilige Tag bedeutet, aber kann die dann grundsätzlich in die Datenbank eintragen. Und wenn das genug Leute spannend finden, sind dann vielleicht auch entsprechend ausreichend Daten da, mit denen man dann irgendeine lustige Karte machen kann. Deswegen, gerade für Aspekte in der Zivilgesellschaft, lohnt es sich immer mal, einen Blick in die OpenStreetMap-Daten zu werfen, weil es gibt also eben auch grenzüberschreitende Daten, also über Gemeinde, über Länder, über Bundesland oder über Staatengrenzen hinweg. Und es sind eben auch besondere Infrastrukturen teilweise erfasst, werden wir gleich noch sehen. So, jetzt ein paar Beispiele aus dem Bereich Daten, die sonst niemand hat. Die moderne Informationstechnik gebe es her, alle Aktivitäten aller Bürger umfassend und vollständig zu überwachen. Wer hätte das gedacht? Die verfassungsrechtlich geforderte zivilisatorische Leistung ist es, im Interesse der Freiheit darauf zu verzichten. Wenn man manchen Innenpolitiker so hört, ist diese Botschaft nicht angekommen. Es gibt eine Karte, wir haben es schon vorhin im Ansatz gehört, die erfasst beispielsweise, man kann in OpenStreetMap Videokameras, die man im öffentlichen Raum entdeckt, eintragen. Und das Tagging-Schema sieht eben auch vor, wenn man es weiß oder abschätzen kann, wie so der Winkel ist. Das hier ist Museum Gunzenhauser, also die Kunst ist gut bewacht mit Kameras im öffentlichen Raum. So, wo sind wir hier? In Berlin. Gehen wir mal nach Chemnitz. Wo ist Chemnitz? Hier ist Chemnitz. Und dann kann man eben schauen, ne? Wo viele Kameras sind, wird das erst so zu einem Block zusammengefügt. Und was so aussieht, sind meistens irgendwelche Einkaufszentren. Ja, ne? Rossmann-Filialen sind auch sehr, also da hat sich hier in Chemnitz offensichtlich ein Mapper sehr intensiv mit Rossmann-Filialen auseinandergesetzt. Die sind sehr gut erfasst, jedenfalls die Überwachungsinfrastruktur darin. Wo sind wir hier? Okay, also entweder hat noch niemand Kameras erfasst, könnte ja dann noch tun, oder wir werden hier tatsächlich gerade nicht überwacht auf dem Campus. Jeder, der Daten auswerten will, muss ja erstmal wissen, nach was muss er eigentlich in der Datenbank suchen. Da lohnt sich immer ein Blick ins Wiki, ins OpenStreetMap-Wiki, und da ist dann auch dokumentiert, was so der Schlüssel ist und mit welchen Values man den versehen kann und mit welchen Unterkeys man das noch alles spezifizieren kann. Ne, also man kann eben dann auch zum Beispiel die Himmelsrichtung der Kamera angeben und so weiter und so fort. Und hier auf der rechten Seite ist TagInfo verlinkt, da kann man also gucken, wie viele, Tags in, nee, Moment, wo ist TagInfo? Hier unten ist TagInfo. Da kann man sich eben dann auch nochmal angucken, wie die Verbreitung von einzelnen Tags, also Tags ist die Kombination aus Key und Value, in der Datenbank verbreitet sind. So, das ist auch nochmal, glaube ich, egal. Nächste Karte. Brauereien. In OpenStreetMap sind auch Handwerksbrauereien erfasst mit der entsprechenden Karte. Ich habe hier mal die Brauerei Reichenbrand aus Chemnitz als Ausschnitt genommen. Die haben ja auch eine spannende, jetzt kommt wieder der Jurist in mir durch, eine spannende Geschichte, was so Markenschutz angeht in den vor zwei oder drei oder vier Jahren durch, wo sie dann Prozess mit einer anderen gleichlautenden Brauerei oder jedenfalls einen gleichlautenden Namen führen mussten. Ja, dieser Ausschnitt ist natürlich Bayern, ist ganz klar, oder genau genommen Franken. Die werden jetzt wieder behaupten, wir gehören überhaupt nicht dazu, egal. Und dann gucken wir halt mal hier wieder nach Chemnitz. Ja, da ist auch so das eine oder andere in der Region eingetragen. Kann man sich also auch dran beteiligen, wenn man ein nettes Bier trinkt und so, nachdem man es leer hat, liest man nochmal auf dem Etikett und trägt das dann entsprechend ein. Aber es sind natürlich auch die großen Brauereien eingetragen und man sieht dann auch alle Informationen, die in den OpenStreetMap-Daten entsprechend hinterlegt sind. Nächste Karte. Es gibt die Obstbaumkarte. Entwickelt von einem Schrebergärtner, der gesagt hat, Mensch, das wäre doch interessant, wenn wir auch dokumentieren könnten, welche Obstbaumsorte bei wem im Garten wohnt. Entsprechend, die Tags waren alle schon bei OpenStreetMap vorhanden. Man kann zu jedem Baum, den man einträgt, die Spezies, den Genus und das Taxon erfassen, wenn man Lust und Zeit hat. Also falls ihr Biologielehrer sind und das, die gleichzeitig Geografie lernen, raus mit den Schülern und erfassen.
Es ist mittlerweile modern, bei Apfelbäumen mehr als eine Sorte draufzufahren.
Die Frage war, es ist modern, auf Apfelbäume mehrere Sorten draufzupropfen. Ich werde diese Frage weitergeben. Hier sieht man zum Beispiel den Garten vom Linux Hotel in Essen. Da hatten wir auch Foskes Hacking oder Community-Treffen. Und da hatte jemand auch den Sohnemann dabei und der fand das mäßig spannend, was wir da so treiben. Bis sich da wir hatten da auch einen Förster in der Runde und der hat gesagt, komm, wir gehen mal raus, wir mappen Bäume. Du trägst sie ein und ich sag dir, was es ist. Dann sind die da durch den Garten gezogen. Und hinterher sah man dann eben auch direkt auf der Karte aufploppen, was es ist, was sie gerade eingetragen haben. Ab dem Zeitpunkt fand der OpenStreetMap auch cool. Da ist noch eine Frage.
Die Buchstabenkarte hat jetzt aber, was man ja gesagt hat, nicht nur Obst
drin. Nö, die wertet eben quasi zu jedem Baum Spezies, Genus und Taxon aus, also das kann man auch für eine Eiche eintragen oder für einen Ahorn. Und er hat jetzt nicht gefiltert und sagt, ich will hier nur Obstbäume drin haben, sondern, das war ihm egal, wichtig war ihm, dass es überhaupt angezeigt wird und dass es für den entsprechenden Schrebergarten funktioniert. Man sieht dann hier wächst zum Beispiel eine Pflaume, Wagenheims Frühzwetsche, Halbstamm 2024 gepflanzt. Ist man im Bilde. Und das andere ist ein Apfel-Goldparmene, nicht näher beschrieben. Und wer mal im Linux-Hotel ist, hier steht auch noch eine Eibe, die ist noch nicht eingezeichnet. Ne? Ganz spannend, gesellschaftliches Engagement im Zusammenhang mit Daten, die sonst niemand hat oder anders verwendet, kommen jetzt. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, seit dem 1. Juli letzten Jahres ist der Konsum von Cannabis in Deutschland legal. Aber der Kinder- und Jugendschutz muss gewahrt bleiben, also hat der Gesetzgeber Konsumverbotszonen ins Gesetz geschrieben, hat er genau definiert. Der öffentliche Konsum von Cannabis ist verboten in Schulen und in deren Sichtweite. Und das Thema Sichtweite kommt hier öfter vor. Und dann, ne, Sichtweite, da kann man schön drüber diskutieren, was Sichtweise ist. Also hat der Gesetzgeber nach einem Kniff gegriffen. Er hat eine sogenannte gesetzliche Fiktion eingeführt, indem er geschrieben hat, im Sinne von Satz 1 ist eine Sichtweite bei einem Abstand von mehr als 100 Metern von der Einrichtung nicht mehr gegeben. Damit kann man ja arbeiten. Hat man gemacht. Also ich hoffe, es hat niemand hier im Vorfeld der Uni Cannabis konsumiert, denn hier ist es eindeutig verboten. Ne, die Bubatz-Karte ist dann auch entsprechend im Juli letzten Jahres down gegangen, als dann die ersten Zeitungen drüber berichtet haben und alle gucken wollten, weil privat betriebenes Projekt, ne, das macht auch jemand aus Jux und Dollerei, weil er es kann, nicht weil er damit reich und berühmt werden will. Genau. Wir haben dann, also ich bin gleichzeitig noch im OpenStreetMap-Verein, dem Foskis e.V., also für OpenStreetMap Deutschland, der Trägerverein für Deutschland heißt Foskis e.V. Da bin ich auch gleichzeitig im Vorstand und da kriegt man dann auch immer mal lustige E-Mails. Sehr geehrte Damen und Herren, seit einiger Zeit ist der Konsum von Cannabis an vielen Orten erlaubt. Hierzu gibt die Bubatz-Karte einen Überblick. In der Ort haben wir aktuell eine Beschwerde von einer Kita und weiteren Anwohnern. Es handelt sich um die Kielbar. Dies ist bei OpenStreetMap nicht erfasst. Dies führt zu einem Problem, da die Personen laut der Bubatz-Karte dort konsumieren dürfen. Was war passiert? E-Mail von der Polizei. Ne? Die waren es also leid, dass sie immer gerufen werden und dann die Diskussion mit den Kiffern führen müssen. Ey, ich hab doch die Bubatz-Karte, ich darf doch. Es hat ihnen nicht geholfen. Also die Bubatz-Karte weist auch ausdrücklich darauf hin, dass sie keine Rechtswirksamkeit entfaltet. Das mussten dann die entsprechenden Personen auch feststellen. Aber in dem Fall hat die Polizei sehr zweckmäßig gedacht und hat gesagt, na, wenn das dann drin ist, sparen wir uns mindestens eine Ausfahrt pro Tag. Wir haben der Polizei dann noch gesagt, sie könnten das auch selber erfassen, wenn sie möchten. Wir haben es aber übernommen. Ne? Also wir haben dann die Kita ergänzt und hoffen, dass da jetzt wieder Rechtsfrieden eingekehrt ist. Gab schon in der Vergangenheit andere Beispiele, ja, Flugverbotszonen für Drohnen ist ja auch in den gesetzlichen Regeln vorgesehen, wo man mit Drohnen nicht fliegen kann, kann man auch ganz hervorragend auf Basis von OpenStreetMap-Daten visualisieren. Oder wo ich das erste Mal mitbekommen habe, in § 17 Absatz 3 Postgesetz ist geregelt, wie weit denn der nächste Briefkasten weg sein darf in einem Wohngebiet, nämlich 1000 Meter, wenn man OpenStreetMap-Daten nicht hat. Kann man das relativ schlecht kontrollieren. Hat man OpenStreetMap-Daten, kann man, ne, Umkreis von 1000 Metern, das relativ gut kontrollieren, wo überall die Deutsche Post AG gegebenenfalls ihrem Grundversorgungsauftrag nicht nachkommt. Das war früher einfach schlicht und ergreifend dem Bürger nicht möglich, weil es diese Daten nicht gab. Ne, man sollte natürlich trotzdem überprüfen, ob vielleicht der Briefkasten nicht eingetragen ist, weil OpenStreetMap Freiwilligenarbeit, ne, es ist nur das da, wo sich schon mal jemand die Arbeit gemacht hat. Da ist eine Frage.
Zu dem Thema Drohnen, es gibt sehr oft temporäre Verbote, zum Beispiel bei Stadtbesuch, da wird großräumig verboten zu fliegen. Wie gut geeignet ist.
Die Frage ist, oder der Hinweis ist, es gibt auch temporär eingerichtete Flugverbotszonen für Drohnen im Zusammenhang mit Versammlungen und Ähnlichem. Dafür ist OpenStreetMap nicht geeignet, weil es sind in der Regel statische Informationen. Man kann die festen gesetzlichen Verbotszonen gut eintragen. Alle, die bloß zeitweise festgelegt werden, müsste man dann selber über einen eigenen Layer oder sowas einpflegen, wenn man sich die Arbeit machen will. Ja, was hat OpenStreetMap noch? Grenzüberschreitende Daten. OpenStreetMap, also ne, das geht aber bei der Gemeindegrenze los. Man kann loslaufen und von jeder Gemeinde fragen, habt ihr die Daten, darf ich sie bekommen? Oder man nutzt OpenStreetMap-Daten. Wenn man für die Bundesrepublik Daten erfassen will, kann man zu 16 Bundesländern hinlaufen und sagen, wollt ihr uns die Daten nicht geben? Oder wie sind die denn jetzt Open Data lizenziert? Müssen sie ja seit neuestem und so weiter und so fort. Oder man nimmt einfach OpenStreetMap-Daten, weil da sind die schon für alle 16 Bundesländer drin. Man muss natürlich gucken, ob die Daten für den eigenen Zweck geeignet sind. Ein schönes Beispiel ist die Berliner Spielplatzkarte, wo sich auch, ja, ich vermute mal, jemand hat immer geeignete Plätze für seine Kinder gesucht. Der hat das also mit sehr vielen Metadaten angereichert. Mit anderen Worten, man sieht schon mal, wo ist ein großer, wo ist ein kleiner Spielplatz. Ist der Spielplatz öffentlich zugänglich? Ist er nicht öffentlich zugänglich? Wird aber der Zugang geduldet oder ist er eben privat? Man braucht eine spezielle Erlaubnis. Und er hat dann hier sogar Spielplatzfilter. Also man kann dann noch nach Sitzbänken, Picknickmöglichkeiten, babygerecht, ich glaube, man kann sogar irgendwo nach bestimmten Spielgeräten suchen und
Cafeteria?
Weiß ich nicht, selber nachgucken. Man kann auf jeden Fall aber auch, irgendwo versteckt sich das hier in den Daten, die Beschattung über die Tageszeit des Spielplatzes abfragen. Ne? Ist ja auch ein wichtiges Kriterium, ob man die ganze Zeit im Schatten sitzt oder in der Sonne. Gibt es allerdings nur für Berlin, aber auch so ein Beispiel, man könnte jetzt da jede Bezirksverwaltung fragen, ihr wisst doch bestimmt, wo die Kindergärten sind, die Spielplätze, wollt ihr uns nicht mal die Daten geben? Oder man nimmt halt die OpenStreetMap-Daten. So. Es gibt allerdings auch Nebenwirkungen, positiv gewendet. Viele Konzerne nutzen mittlerweile OpenStreetMap-Daten. Sie sind ja kostenlos, aber Konzerne, ne, Homo economicus, sehen in der Regel in diesen Daten nicht das ideelle Gut, was da Tausende von Mappern mit Tausenden Personenstunden reingesteckt haben und sie sagen, toll, da haben wir Daten, die müssen wir nicht kaufen. Und manche Konzerne sehen jedenfalls im Teil auch die Community als einen kostenlosen Dienstleister. Wir kriegen in regelmäßigen Abständen, zum Glück nicht zu häufig, aber wir kriegen es, solche Briefe. Sehr geehrte Damen und Herren, von der Allianzversicherung erhielt ich Ihre E-Mail-Adresse. In ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt worden. Bei der Fahrauswertung meiner Bonusauswertung, also Telematikversicherung, kommt jedes Mal Geschwindigkeit hoher Schweregrad. Also da werden Karma-Punkte abgezogen, weil man zu schnell fährt nach der Karte. Aber eigentlich ist dort nicht mehr diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Und jetzt schreiben uns die Leute, bitte, liebe OpenStreetMap, Allianz hat gesagt, die haben eure Daten genommen, wir sollen euch schreiben, korrigiert das mal bitte. Finden wir nicht so nett, ne? Vor allen Dingen, wenn die Konzerne schon damit Geld sparen. Wir schreiben dann sehr höflich zurück, wir sind ein Freiwilligenprojekt, wir stellen das kostenlos zur Verfügung, wir sind aber kein Dienstleister von irgendeinem Versicherungskonzern. Wir hatten auch schon eine Versicherungsmaklerin, die hat uns im Auftrag ihres Kunden angerufen. Der haben wir das auch erklärt, die ist auch aus allen Wolken gefallen, weil das war der überhaupt nicht klar, dass diese Daten aus einem freiwilligen Projekt kommen, wo Leute in ihrer Freizeit diese Daten sammeln und sie nur aus gutem Willen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Gut. Nächster Punkt wäre dann Infrastrukturdaten. Gibt es auch jede Menge, die in der OpenStreetMap-Datenbank enthalten sind. Zum Beispiel OpenStreetMap, Open Railway Map. Ja, da sind also für alle Eisenbahnfreaks die Linien ja sowieso, das ist ja Pipifax, hinterlegt. Aber man kann... Hier ist Chemnitz, ja, ob elektrifiziert, nicht elektrifiziert und dann kann man hier am Rand Infrastruktur, Höchstgeschwindigkeiten, die hinterlegt sind, Signale und Sicherungssysteme kann man sich angucken, Elektrifizierung, Spurweite. Weiß jemand, ob die Eisenbahn zwischen Leipzig und Chemnitz inzwischen schon wieder fährt?
Ja, Chemnitz, ja.
Nee, nicht elektrisch. Hauptsache, sie fährt. Weil da war vorhin auf Mastodon ein Posting, wo gesagt wurde, fährt gerade nicht. Ich will da heute noch in die Richtung. Gut, ne? Also da findet man, merkt man, es gibt halt Leute, die interessieren sich für sowas und dann wird entsprechend sowas eingebaut. Böse Zungen behaupten auch, dass die Deutsche Bahn mal die Lärmschutzwände bei OpenStreetMap sich angeguckt hat an ihren Bahnschienen, weil sie selber nicht wussten, wo die stehen. Gerüchteweise. Was für Schieneninfrastruktur geht, geht natürlich auch für Straßeninfrastruktur. Da sind auch eine ganze Menge politisch, bürgerschaftlich bewegte Leute drin, die nämlich einfach sagen, also ne, der Ansatz ist da, ein Auto ist ein privater Gegenstand, der im öffentlichen Raum abgestellt wird, also öffentlichen Raum in Anspruch nimmt. Privatgut nimmt öffentlichen Raum in Anspruch. Niemand hat die Daten und weiß, wie viel Raum wird denn eigentlich dafür bereitgestellt, mit OpenStreetMap schon, weil ob man an Straßen parken darf und in welcher Form, ist, gibt es ein entsprechendes Schema für, ne? Das OpenStreetMap Parking Scheme, kann man sich das angucken und es gibt dann entsprechend auch Karten, ah, hier habe ich sie jetzt gerade nicht verlinkt, die das analysieren. Ne? Man sieht, dass hier so ein bisschen grün, da kann man überall parken mit dem Auto, ist dann noch eingefärbt, wie, in welcher Form man parken kann. Hier ein Beispiel aus Magdeburg, wo dann auch, man erkennt so ein bisschen, an welchen Straßen man parken darf und das Blaue sind alles Parkplätze. Öffentliche oder halböffentliche. Ne, so kann man erstmal visualisieren, wie stark das Auto unsere Gesellschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten geprägt hat. Wo eine wahre Stärke von OpenStreetMap liegt, ist die Fahrradinfrastruktur. Ne? Viele Mapper und fahrradfahrende Personen sind quasi personenidentisch. Entsprechend gibt es gerade in diesem Bereich ausgesprochen viele und gute Informationen, die sich dann zum Beispiel auch bei der Cycle-OSM-Map niederschlagen, wo man dann sogar nach Fahrradtyp sich routen lassen kann. Also da gibt's, da muss man mal suchen, da gibt es unendlich viele spannende Sachen. Hier mal ein Kartenausschnitt aus der Cycle Map von OpenStreet, von Chemnitz. Und jetzt wieder so aus dem Bereich Exotisches. Ne? Mapper, wenn irgendwas fertig erfasst ist, suchen Sie sich das nächste Projekt, zum Beispiel Straßenlaternen. Bei Straßenlaternen, wie hier zu sehen ist, kann man auch erfassen, ob sie gelb oder eher weiß leuchten. Und wenn ihr Lust habt, das ist also hier der Vorplatz vom Campus, ist noch Luft nach oben, da fehlen noch ein paar Laternen. Könnt ihr eintragen. Wenn man sich das anguckt, muss man da so ein bisschen reinzoomen. Und dann sieht man, wo das schon erfasst ist und wo eben nicht. Also Chemnitz hat noch Luft nach oben. Hier mal ein Beispiel, auch Linux Hotel. Da sieht man, wie ein Mapper vom Linux Hotel zum Bahnhof nach Essen-Horst gelaufen ist und sich die Zeit vertrieben hat. Er hat sozusagen hinter sich die Laternen angeknipst. Ja, das war's jetzt mit dem Kurzausflug in die Welt, was kann ich aus OpenStreetMap-Daten machen? Wer da Lust drauf hat, kann sich mal UMAP angucken. Da kann man also quasi selber Karten erstellen mit einer Hintergrundkarte aus OpenStreetMap. Und bitte merkt euch den Bearbeitungslink. Haben wir auch einmal die Woche gefühlt beim Vosges e.V., dass jemand sagt, ich hatte da eine Karte, ich finde den Link nicht mehr, könnt ihr helfen? Dann bitte auch noch merken, ob ihr die französische oder die deutsche Instanz benutzt. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Für die einen sind wir zuständig, für die andere nicht. Bei der einen können wir euch helfen, bei der anderen nicht. Wer einen OpenStreetMap-Account hat, Nee, wer keinen OpenStreetMap-Account hat, kann immer auf und sieht draußen einen Fehler. Aber jetzt bitte nicht melden, da fehlt noch eine Straßenlaterne. Ne? Nur wichtige Fehler melden. Der kann auf openstreetmap.org gehen. Da hat man, oh, sieht man hier gerade nicht am rechten Rand. Moment, mach muss einfach mal auf. Hier am rechten Rand, Hinweis oder Fehler melden, kann man aufmachen. Dann erscheint hier auf der Karte so ein blauer Punkt. Den kann man da hinsetzen, wo das Problem ist. Kann das hier links beschreiben und dann kann man den Hinweis oder Fehler melden. Bitte keine Anspruchshaltung von ableiten. Ne? Das guckt sich ein Mapper an oder eben auch nicht. Das ist ehrenamtliche Arbeit und dann wird das eben gegebenenfalls verbessert oder eben auch nicht. Wenn man einen Account hat bei OpenStreetMap, sei Street Complete ans Herz gelegt. Eine sehr niederschwellige App, da muss man sich also nicht mit dem Tagging-Schema auskennen oder anderen Sachen, sondern die stellt Fragen, diese App, und sagt, ist das hier noch aktuell oder was für eine Dachform hat das Haus, wie viele Etagen hat das Haus, dann kann man das eingeben, absenden und das wird dann eben in den OpenStreetMap-Daten genutzt. Hausnummern kann man tatsächlich auch erst erfassen mit dieser App. Ne, das ist auch ganz praktisch. Früher wurden ja die Mapper, wenn sie durch die Straßen gelaufen sind und da Fotos gemacht haben von den Häusern, um Nummern zu notieren, blöd angeguckt. Bis manchmal wurde auch die Polizei gerufen. Heute, ja, wenn man mit dem Smartphone draußen rumläuft, man fällt nicht mehr auf. Einfache neue Zeit. Genau, also mal einen Blick drauf werfen, weil natürlich die wichtigsten Daten bei OpenStreetMap sind alle erfasst. Jetzt geht es darum, die Daten aktuell zu halten und gegebenenfalls noch die Details schöner zu machen, damit dann eben entsprechend viele lustige neue Projekte und Karten entstehen können. Also, ihr habt jetzt hier in dieser Veranstaltung hoffentlich gelernt, dass OpenStreetMap im Kern eine Datenbank ist, aber ohne die tollen Visualisierungen der Daten nicht das ist, was es ist, nämlich OpenStreetMap, wie der Name auch sagt. Ihr kennt das jetzt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch an den Daten bedienen und ein eigenes Projekt drauf aufsetzen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Applaus